Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Permakultur und der Pflanzenkode. Ich bin euer Gastgeber Nils und daneben gibt es noch mal einen Co-Podcaster, der auch mit dabei ist. Hallo Franz.
Hallo Nils, du bist der Gastgeber.
Heute schon. Heute leite ich ein, also bin ich heute der Gastgeber. Und heute haben wir euch ein sehr spannendes Thema mitgebracht, was mir persönlich sehr gefällt, denn es enthält Kürbisse. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen oder es kann zumindest Kürbisse enthalten, muss es aber nicht. Doch bevor wir darin einsteigen, Franz, lass mich anders anfangen. Ich habe dir eine Frage mitgebracht, Franz. Bitte. Die mir demnächst von einem guten Freund von mir gestellt wurde. Ich fand sie so faszinierend, dass ich sie dir gerne im Podcast hier stellen würde. Zwar, es geht ja heute um das Milpa-System, das von den Maya-Völkern vor vielen, vielen Jahren erschaffen wurde. Gehe ich gleich gerne drauf ein. Und vor vielen, vielen Jahren gab es ja noch ganz andere Technologien, beziehungsweise es gab einige Technologien, die wir heute haben, gar nicht. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, stell dir vor, dass unsere Gesellschaft alle Technologien, alles Wissen, was existiert, vergessen würde und wir zu einer steinzeitlichen Society zurückkehren würden. Also es gäbe Feuer und so, die Basic gibt es schon. Und du könntest dir eine Art, eine Technologie, ein Wissensfragment mitnehmen. Welches würde das sein? Welches Wissen würdest du, was wir heute haben, auf jeden Fall bewahren wollen?
Also nochmal, ich habe nicht die Technologie von heute und ich habe auch nicht das Wissen von heute.
Beschränken wir auf das Wissen, weil Technologie ist ja umgesetztes Wissen. Beschränken wir uns auf, es gibt nicht mehr das Wissen, was wir heute haben. Es ist eine steinzeitliche Society, also Feuer und sowas gibt es. Und du könntest ein Wissen, was es heute gibt, könntest du mitnehmen.
Ja gut, aber Wissen gleich Technologie. Ich kann ja eine Technologie mitnehmen, für die ich selber nicht das Wissen hätte, die zu bauen. Also ich könnte ein Auto mitnehmen, aber ich kann ja selber kein Auto bauen.
Ich meine nicht, dass du kannst nicht den Artikel mitnehmen, nicht das Produkt.
Das war ja meine Frage. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ja nur weil ich ein Auto habe, weiß ich ja noch nicht, wie man das baut. Okay, wenn ich was mitnehmen könnte, wahrscheinlich mein Wissen über die Agrarwissenschaften.
Spannende Antwort. Damit könntest du zumindest wahrscheinlich sehr gut überleben, mit dem, was du schon alles
aufgehört hast. Das ist meine Intention dabei, ja. was willst du dann mitnehmen? Dein Herr der Ringe wissen?
Fast, ja. Ich habe mir überlegt, den Buchdruck.
Okay. Wie lange wirst du leben, wenn du nur noch den
Buchdruck wahrscheinlich kennst? Nicht lang genug, aber wenn du dann überlebst und dann meine Überreste findest, dann kannst du mit dem Buchdruck das Wissen, was du hast, festhalten für kommende Generationen. Und das, was dann noch alles entdeckt wird, kann auch wieder festgehalten werden.
Aber da sehe ich natürlich das Problem, dass wenn du nur den Buchdruck kennst, dann weißt du ja nicht, wie man Papier oder so herstellt. Also worauf druckst du dann?
Ja, auf Stein, auf Holz, da gibt es schon viele
Möglichkeiten. Du kennst dich so gut aus, da wird einfach alles bedruckt. Ja, das ist richtig. Der Papierdruckmeister, Buchdruckmeister. Ja, interessant.
Genau. Eine Kultur, die meines Wissens auch keinen Buchdruck hatte, oder ein Kulturkonglomerat, was auch keinen Buchdruck hatte, waren die Naturvölker Südamerikas, auch Mittelamerikas. Die Mayas hatte ich ja schon einmal angesprochen, die lebten in Mexiko, in Guatemala und Honduras. Und die haben anscheinend auch den Buchdruck zwar nicht mitgenommen, beziehungsweise den Buchdruck nicht gekannt, aber ganz viel über Landwirtschaft. Und die haben das sogenannte Milpa-System entwickelt, worum es auch heute gehen soll. Franz, magst du mal ganz kurz umreißen, was steckt denn hinter diesem Milpa-System?
Genau, also viele verwechseln, oft wird es auch online zum Beispiel, mit den drei Schwestern, also mit diesem Mischkultur aus Kürbis, Mais und Bohnen gleichgesetzt. Also, dass das Milpa-System wäre. Aber, weshalb wir auch gesagt haben, okay, wir machen mal eine ganze Folge drüber, das Milpa-System kann noch viel mehr und dazu gehört noch viel mehr, denn es ist ein ganzes landwirtschaftliches System. Also, dazu zählen die Mischkultur aus Bohnen, Mais und Kürbissen, wo wir auch gleich später noch drauf eingehen, warum gerade die drei zusammengehören. Und dazu gehört aber noch viel mehr. Also das Ganze ist ein Kreislauf, der über mehrere Jahre bis Jahrzehnte geht und am Ende dafür sorgt, dass die sehr kargen Böden, die sehr ausgelaugt sind in dieser Region, trotzdem bewirtschaftet werden können. Und das seit sehr vielen Jahren. Der Nils wird uns vielleicht bestimmt gleich noch mehreres erzählen, wie lange es das schon gibt. Er ist ja hier unser Geschichtsprofi. Aber genau, das kurz zusammengefasst, um nicht zu viel vorwegzugreifen.
Genau. Ursprünglich, der Begriff Milpa kommt aus dem Nahuatl, das ist oder Aztek genannt. Das ist eine Sprache, die nicht nur von den Azteken, sondern auch von den Mayas gesprochen wurde. Die hatten nämlich verschiedene Sprachen. Daneben gab es auch das Mayatan. Jedenfalls in diesem Nahuatl bedeutet Milpa entweder ein kultiviertes Feld oder Ort des Saatfeldes oder Maisfeld, je nachdem, welche Übersetzung man jetzt nimmt. Generell den Ursprung von Milpa herauszufinden, ist gar nicht so einfach, weil es so viele verschiedene Quellen gibt, die auch immer unterschiedlich angeben, wie jetzt genau das Milpa-System funktioniert. Den Ursprung hat es in der Maya-Kultur und die lebten in Mexiko. Und es wird gesagt, dass vor mehr als 4000 Jahren auf der Yucatan-Halbinsel, das ist, wenn du dir die Karte anguckst und Mexiko siehst, das ist dieser Zipfel, der in die Karibik reinragt, dort soll es zum ersten Mal aufgetreten sein. Es kann aber auch etwas weiter nordwestlich aufgetreten sein. Da ist man sich nicht mehr so ganz sicher. Und es gibt auch Hinweise, dass es noch viel älter sein könnte, bis zu 7000 Jahre alt. Und dieses Milpa-System, ich habe die letzte Namensversion, Maisfeld, da steckt es schon drin. Denn Ursprung hat es nämlich in der Kultivierung vom Mais. Und das ist wohl auch so der Core, die Chorpflanze, um die sich das komplette System dreht.
Dazu habe ich auch gelesen in meiner tiefen Recherche. Und zwar hat es auch einen ganz religiösen Hintergrund, dass Mais da so populär ist. Und zwar glaubten die Mayas, dass sie von den Göttern aus Maisbrei geformt wurden. Also selbst die Menschen selber wurden aus Maisbrei geformt. Finde ich eigentlich ein sehr, sehr schöner Gedanke, dass auch hier der Mais mitspielt. Aber um den soll es heute noch öfter gehen, deshalb gar nicht mehr so viel dazu.
Genau, ja, dasselbe habe ich auch gelesen. Gab es das Zitat, Mais ist unser Blut. Und später, wenn der Mais angebaut wird, dann wird jedes Entwicklungsstadium vom Mais wird mit Zeremonien gefeiert. Und es gibt ganz viele Mythen in der modernen und auch in der altertümlichen, die sich um den Mais drumherum ranken.
Vielleicht wäre es ja was für dich, das Ganze für Kürbisse genauso aufzubauen, oder? Da würdest du doch komplett drin aufgehen.
Ja, schon. Ich fand es ein bisschen schade, dass du meinen Hint nicht bekommen hast, um den Mais drumherum ranken. Da hätte man gut die Bohne introducen können. Aber ja, genau. Für den Kürbis würde ich auch gerne sowas, so eine Art, es gibt auch diese Spaghetti-Monster-Religion. Machen wir eine Kürbis-Religion daraus.
Darfst du auch auf deinem Perso einen Kürbis im Kopf haben. Oder? Okay. Aber gut, genau. Wir schweifen ab. Du wolltest die Bohne integrieren.
Genau. Vielleicht sollen wir einmal etwas konkreter werden. Also das Milpa-System, eins der bekanntesten Anwendungsgebiete oder Anwendungsweisen, wie man das Milpa-System anwendet, ist die Anpflanzung von Mais, Bohne und Kürbis.
Ja, aber ich würd einen Schritt vorher anfangen. Also das Ganze ist ja ein Kreislauf und ich würde quasi noch vorher anfangen, denn um das Ganze anzubauen, wir haben das ja auch im letzten Jahr bei uns im Garten angebaut, diese Mischkultur, sicher die berühmteste Mischkultur der Welt, oder fällt dir eine berühmtere ein?
Natürlich nicht.
Alles klar, gut. Gute Antwort. Die braucht ja erstmal ein Beet oder ein Feld, wo sie angebaut werden kann. Und der Nils, du warst ja schon mal in Mittelamerika zumindest. Da gibt es ja, ich weiß nicht, wie es in Costa Rica ist, wo du warst, aber da gibt es ja sehr viel Wald und Urwald. Und deshalb hat man meist damit angefangen, oder man hat damit angefangen, dass man einen von vegetationsbewachsenen Bereich sich ausgewählt hat, wo man das Milpa, die drei Schwestern, das Milpa-System anbauen möchte. Das Ziel ist es nämlich, diese Fläche zu brandroden. Da kommen wir später noch drauf zurück. Jetzt ist es quasi der Einstieg in die Vorbereitung unseres Beetes, denn zunächst werden alle Bäume gefällt. So gut wie alle Bäume gefällt, die da sind, damit die nämlich trocknen können. Denn wir haben es in unserem Prototyp-Versuch, wir haben ein Startup, wo wir ein Produkt entwickeln, womit man sich selber Pflanzenkohle ganz einfach herstellen kann. Und wir haben selber gemerkt, wenn man was relativ Nasses verbrennen oder verkohlen will, das braucht richtig viel Energie. Deshalb wurden hier die Bäume erstmal trocknen gelassen. Und im nächsten Jahr wurde das Ganze mit den Büschen, die da standen, auch gemacht. Und zuletzt wurde das Ganze dann angezündet. Warum das Ganze? Damit wir die Asche da haben. Aber dazu gleich mehr. Also wir haben jetzt das vorbereitete Beet und mit diesen Grabwerkzeugen wurden dann Saatlöcher gegraben und dann musste es regnen oder geregnet haben und da wurde das Ganze dann reingepflanzt. Und jetzt darfst du da weitermachen, wo du eben ansetzen wolltest, denn jetzt haben wir ein vorbereitetes Beet und unsere Pflanzen gepflanzt.
Ganz genau, richtig. Wir haben etwas Asche auf dem Boden, sollte leicht eingearbeitet werden. Und jetzt können wir natürlich nicht einfach nur Mais, Bohnen und Kürbis zusammen irgendwo auf die Fläche werfen. Und wie es damals gemacht wurde, da wurden Mais und Bohnen, da wurde mit so Grabpflanzstöcken wurde ein Loch gebohrt in den Boden und dort wurden dann Mais und Bohnen hineingegeben, 3 bis 4 Saatkörner von jeder Sorte. Das Ganze dann in einer Linienform mit ungefähr einem Schritt Abstand eingepflanzt. Und dazwischen, zwischen diesen Linien, wurde dann der Kürbis eingepflanzt, beziehungsweise eingesät. Und am Anfang, vielleicht erstmal, warum überhaupt diese 3 Kombinationen? Ich weiß gar nicht, ob wir es nochmal erwähnen müssen. Ich mache es mal ganz kurz.
Ganz kurz, gerne.
Ganz kurz. Diese 3 wachsen nämlich wunderbar zusammen, unterstützen sich. Der Mais schießt nach oben und die Bohne braucht was zum Ranken und die kann sich dann am Mais entlang ranken. Die Bohne sorgt dafür, dass Stickstoff in den Boden kommt. Das sorgt dafür, dass der Mais besser wachsen kann. Und der Kürbis, der braucht auch was von dem Stickstoff und dafür bedeckt er den ganzen Boden, dass da nicht so viele Unkräuter bzw. Beikräuter durchkommen. Das allerdings braucht etwas. Und deswegen habe ich auch gelesen, dass man am Anfang sehr viel Beikraut jäten muss.
Genau, aber das wächst wahrscheinlich, wenn wir sagen, okay, wir machen eine Brandrodung, damit unsere Pflanzen besser wachsen, dann wachsen natürlich auch viele andere Pflanzen da gut. Was ich vielleicht noch zu den 3 Schwestern vielleicht doch jetzt noch sagen wollte, oder vielleicht weißt du es ja auch, wie schafft es denn, die Bohne Stickstoff in den Boden zu kriegen? Also es scheint ja was Besonderes zu sein.
Ja, die Bohne, die hat so kleine Knötchen an den Wurzeln. Da sind stickstoffbindende Bakterien dran und die sorgen dafür, dass Luftsauerstoff, der sich im Boden befindet, den Pflanzen verfügbar gemacht wird und im Austausch bekommen diese Bakterien dann Stärke von der Bohne. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das ist gut zusammengefasst, genau. Und dann ist es so, dass zum einen sofort etwas für die umliegenden Pflanzen frei wird. Du hast ja jetzt gesagt, die Bohne kriegt Stickstoff. Das Ganze ist aber auch außerhalb von der Wurzel dann für andere Pflanzen teilweise verfügbar. Und wenn ich meine Bohnen abgeerntet habe, dann kann ich natürlich die Pflanze einfach verrotten lassen und habe dann den Stickstoff, den die Knöllchenbakterien aufgenommen haben, so heißen diese Bakterien, habe ich dann im Boden, weil die Pflanze eben verrottet. Genau, gut
ganz genau
zusammengefasst.
Und so wächst das Ganze dann sich gegenseitig unterstützend heran. Später muss man dann weniger Beikraut jäten, weil die Kürbisse sehr schnell alles überwuchern. Und ja, wie gesagt, also jedes Entwicklungsstadium vom Mais wird dann zelebriert, da ist ganz viel Kultur mit bei. Und das hat ja dann auch so einen ganz spirituellen Hintergrund in der Kultur von den Mayas. Und irgendwann ist es dann soweit, dass sie abgeerntet werden können. Bohne und Kürbis, die werden abgeerntet, sobald die reif sind. Da ein kurzer Ausflug. Man kann ja beim Kürbis auch nicht nur die Früchte ernten. Was kann man denn sonst noch beim Kürbis essen, Franz?
Die Blüten.
Genau, richtig. Man kann die Blüten ernten. Die kann man auch ganz lecker anbraten. Habe ich auch schon gegessen. Schmeckt, ja, lecker. Und dabei soll man darauf achten, dass man idealerweise hauptsächlich bzw. nur die männlichen Blüten aberntet und nicht die weiblichen, weil die weiblichen, die bilden ja Kürbisse. Und das heißt, mit den Blüten nimmst du dir dann selber keine zukünftigen Kürbisse weg. Kann man daran unterscheiden, dass die männlichen Blüten, das sind einfach ein Stängel, wo eine Blüte dran ist, und bei den weiblichen, die haben eine Kugel unter der Blüte. Das ist das, wo dann später auch der Kürbis rauswächst. Und die bitte stehen lassen.
Bei Gurken übrigens auch so. Da kann man es auch so ganz gut erkennen, woraus später mal was wird. Wenn man es per Hand bestäuben will, dann muss man das natürlich auch genau wissen, weil dann musst du eine männliche Blüte nehmen und die weiblichen bestäuben. Ich habe ja bei mir am Balkon in der Stadt auch eine Zeit lang Gurken angebaut und hier waren relativ wenig Insekten immer. Und da dachte ich, komm, ich helfe lieber ein bisschen nach, indem ich das Ganze per Hand noch bestäube. Das gleiche Prinzip bei den Tomaten, nur dass es da ein bisschen anders aussieht.
Hat es sich gelohnt?
Es hat sich gelohnt, ja, aber irgendwann kamen auch Bienen hier hin. Das war ganz lustig, es kam immer eine Biene und dann flog sie weg und dann ein paar Minuten später kam, glaube ich, genau dieselbe Biene wieder und dann konntest du immer so genau ungefähr vielleicht sogar nachrechnen, hätte man können, wie weit ihr Stock entfernt ist. vielleicht ist es ja auch nochmal, also bei mir war es heute richtig warm, die Sonne hat geschienen, bald geht ja auch die Imkersaison wieder los, vielleicht können wir haben ja schon eine sehr spannende Folge zu den Bienen und zum Imkern, vielleicht können wir ja nochmal ein bisschen was zu dem Thema machen, weil ich glaube, das Interesse da ist schon groß, auch wenn viele nicht selber imkern, interessieren sich doch, glaube ich, viele dafür, weil es ist auch unglaublich spannend und man denkt immer so, Insekten, die sind vielleicht ein bisschen lahm, die können ja nicht so viel, aber wenn ich mal für die Biene eine Lanze brechen darf, also da ist so viel Spannendes mit drin, was über Honig sammeln oder Nektar sammeln hinausgeht. Da können wir vielleicht auch mal einfach zwischendurch so ein paar coole Sachen einstreuen zur Biene.
Genau. Ja, vielleicht können wir auch, auch nochmal die Anne ranholen. Die hatten wir einmal zum Spätsommer interviewt und die Imkererfahrung rangeholt. Und jetzt haben wir eine ganz andere Saison gegenüber. Vielleicht gibt es da ein paar Updates. Genau, wo wollte ich weitermachen? beim Mais, richtig. So, wir haben jetzt Bohne und Kürbis abgeerntet. Und der Mais, der wird zum Teil frisch geerntet. Der kann dann auch direkt gegessen werden. Aber ein großer Teil wird an den Pflanzen trocknen gelassen. Und diesen getrockneten Mais kann man dann abernten und der wird dann zu diesen ganzen traditionellen Gerichten weiterverarbeitet und kann natürlich auch wunderbar gelagert werden. Und deswegen, unter anderem, ist, glaube ich, auch Mais so die große Kulturpflanze davon, weil es eben so das Zugpferd der Ernährung vor Ort dargestellt hat. Ne?
Und natürlich braucht man auch einen Teil vom Mais, um ihn im nächsten Jahr wieder zu pflanzen, wahrscheinlich. Ne? Anders als heute hatte man da kein Hybridsaatgut und konnte dann einfach weiterpflanzen. Jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich. Du warst zwar nicht in Mexiko, aber du warst ja in Costa Rica. Würde ich jetzt mal zumindest als deutlich näher als Deutschland sagen, wie sah es da aus? Wurde da auch Mais angebaut?
Um ehrlich zu sein, habe ich gar keinen angebauten Mais dort gesehen. Das kann aber auch daran liegen, ich habe dann jetzt auch was in der jüngeren Geschichte mal nachgelesen, wird dieses Milpa-System überhaupt noch angebaut. Und ganz oft lohnt sich das gar nicht mehr, weil es dann ganz günstige Riesenplantagen von Mais in den USA gab und dann wurde einfach günstiger Mais importiert. Vielleicht haben die den da auch gegessen. Was es auf jeden Fall sehr viel gab, also was viel angebaut wurden, waren so tropische Früchte, Ananas, Papaya und das Ganze. Und das, sag ich mal, günstige Essen, was man essen konnte, war Reis, Bohnen und dann ein Stück Hähnchen dazu.
Okay.
Hat man an jeder Ecke bekommen.
Das mit den Früchten, tropischen Früchten direkt vor Ort, das ist, glaube ich, so das, was mich da, was ich am coolsten finde, ohne hier da gewesen zu sein. Wenn ich da wäre, würde ich wahrscheinlich was ganz anderes sagen, aber so von hier denke ich mir, boah, wenn ich schon in Italien bin und da irgendwie Orangen am Baum wachsen oder irgendwelche Kakis oder so, das ist schon cool. Deshalb, das wäre für mich schon eine Erfahrung wert, auf jeden Fall.
Ja, und die wachsen ja auch wild. Ne? Du musst ja nicht unbedingt ein Feld suchen. Du gehst einfach irgendwo am Straßenrand entlang und dann wächst da so eine Papaya-Pflanze. Das ist schon was Schönes. Genau. Neben dem Mais, den man abernten und natürlich auch aussehen kann.
Ja, bevor du weitermachst, du hast ja gesagt, dass du geguckt hast, ob es heutzutage noch angebaut wird. Mhm. Und das habe ich natürlich auch nachgeguckt. Und es gab ein ganz spannendes Video, englischsprachig. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, woher das kam. Und da wurde gezeigt, dass es heute noch angebaut wird. Ich glaube, das war auch, also es ging auch da um so alte Maya-Stätten, die man sich angucken konnte. Vielleicht war das auch mehr aus Forschungs- oder Touristengründen. Aber es wurde auf jeden Fall noch angebaut. Und da konnte man das ganz gut sehen. Da haben sie auch genau diese Felder gezeigt und die Kürbisse, die da wuchsen. Und wenn euch das interessiert, weil wir reden ja immer viel dazu und jeder hat irgendwie ein anderes Bild davon, wie das aussieht, kann ich das gerne mal verlinken. Dann könnt ihr mal reingucken, wie das heutzutage aussieht. Es wurde auch von der Universität begleitet. Deshalb denke ich, dass es auch ein bisschen aus Forschungszwecken vielleicht war.
Genau, es gibt noch ein paar andere Gründe, warum es sich zumindest abgeändert hat, aber das würde ich gleich ganz am Ende, wenn wir einmal durch den Ablauf durch sind, anbringen. So, Mais ist jetzt geerntet. Das, was natürlich als letztes noch übrig bleibt, sind sowas wie Maisstängel und die kann zum Beispiel als Tierfutter verwendet werden oder die Maisstängel wurden dann auf der Fläche belassen, die waren ja trocken und dann, wenn man alles abgeerntet hat nach dem ersten Jahr, hatte man diese Maisstängel verbrannt auf der Fläche und praktisch eine zweite kleine Brandrodung durchgeführt. Und hat dann im nächsten Jahr nochmal auf derselben Fläche genau dasselbe machen können.
Genau, das Ganze ging, wir haben es ja schon mal angeteasert, ne, wenn euch dieses Drei Schwestern noch mehr interessiert, wenn wir in der Folge zum Mischkultur auf dem Balkon, hatten wir das ja auch schon mal ein bisschen besprochen, die Drei Schwestern. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass diese Kombination, auch wenn die Bohnen Stickstoff binden, dass sie sehr viele Nährstoffe brauchen. Deshalb kann man das auch nur, also man könnte jetzt nicht unendlich lange diese Drei Schwestern anbauen, ohne aktiv zu düngen, was in den Tropen auch schwer ist, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Deshalb habe ich gelesen, dass es meist nur 2-3 Jahre angebaut wurde.
Ganz genau, ja. Das Ursprungssystem waren wohl 2 Jahre, kann bis zu 3 gedauert haben. Und danach war praktisch der Nährstoffgehalt des Bodens so weit abgesetzt, dass man keinen richtigen Ertrag mehr davon ziehen konnte. Und dann wurde es einfach sein gelassen. Hat man sich einfach gedacht, ach, das wächst nicht mehr, dann lassen wir es einfach stehen. Es wurde verwildern gelassen. Eine Sukzession nennt sich das.
Genau, das kann man aber natürlich auch nur machen, wenn man über sehr viel Land verfügt, oder? Also wenn du dir das heute überlegst, du müsstest das bei uns so umsetzen. Und wir hören ja gleich, dass es deutlich auch zum Teil über 10 Jahre stehen gelassen wurde. Du brauchst ja erstmal die Fläche, um quasi ein Zehntel davon immer nur bewirtschaften zu können und den Rest so stehen zu lassen. Deshalb, wenn man sagt, okay, man baut es heute nach, vielleicht auch eher was, nur die Mischkultur nachzubauen und dann zu düngen, kommen wir, ich sag's oft, aber wir kommen nachher auch zu, der Boden ist halt da auch ganz anders als bei uns.
Genau. Also ich habe verschiedenste Zahlen dort gefunden. Bei einigen hieß es 2,5-mal so lange muss man es verwildern lassen, wie man dort etwas angebaut hat. Bei einigen hieß es 5 Jahre. Bei den meisten habe ich 8 Jahre gelesen als Verwilderungszeitraum, bei einigen genau bis zu 10. Und da wird eigentlich nichts gemacht und dann wachsen da wieder irgendwelche Wildkräuter und Wildsträucher. Und dann,
vielleicht, nachdem die... Ja, warte, also jetzt gehst ja hier 10 Jahre, lässt sie einfach liegen. Also Sukzession ist ja ein spannendes Thema, da können wir ja auch mal ein bisschen drüber sprechen. Du bist jetzt hier einfach so drüber gerannt, dann, als wär das nichts.
Hau
also
mal raus, was hast du da?
Ja. Wir haben ja quasi durch Menschen geschaffene Brache, also die Vegetation muss sich komplett neu ansiedeln, die natürlich da ist. Also Pflanzen, Tiere und so weiter, weil der Mensch es ja vorher verbrannt hat, dann hat er was angepflanzt und was er da angepflanzt hat, hat er wieder runtergeholt. Und bei einer Sukzession ist so, dass es meist mit dem Initialstadium startet. Das heißt, wir haben Pflanzen, sogenannte Pionierpflanzen, die besonders robust sind. Das heißt, die kommen mit den Bedingungen gut klar. Wir haben zum Beispiel sehr wenig Bodenbedeckung da nur, wir haben einen ausgelaugten Boden, deshalb am Anfang meist sehr robuste Pflanzen. Das ist jetzt nicht nur hier in diesem Fall so, Sukzession kann es überall geben. Also zum Beispiel, wenn ein Gletscher irgendwo schmilzt oder wenn irgendwo, weiß ich nicht, in Deutschland Braunkohle abgebaut wurde und die ganzen Halden da wieder bewachsen werden, auch da findet dann eine Sukzession statt. Nach diesem Initialstadium kommt das Folgestadium und das ist davon geprägt, dass wir einen hohen Wandel der Arten haben. Ne? Man kann sich das ja vorstellen, eine hohe Artenvielfalt. Die anfänglichen Pionierpflanzen haben dafür gesorgt, dass der Boden besser durchwachsen werden kann, vielleicht das erste Nährstoff in den Boden kommen und dann dadurch schaffen sie natürlich die Möglichkeit für viele andere Pflanzen, sich da anzusiedeln. Das sind dann krautige Pflanzen, Gräser und Büsche. Und das Ganze dauert dann, also die nächste Phase, es ist natürlich kein, heute ist es so und morgen ist es so, sondern es geht natürlich langsam über. Das kann dann auch 10 Jahre dauern oder so, bis es weitergeht. Kommt immer sehr auf den Boden an. Hier geht es natürlich ein bisschen schneller, weil es jetzt nicht so wie beim Braunkohleabbau, dass wir irgendwie alles von rechts auf links gelegt haben und den ganzen Oberboden abgeschippt haben, sondern wir haben halt schon den Boden wie vorher, nur keine Vegetation mehr drauf. Und um das Ganze mal weiter zu spinnen, was jetzt hier in diesem Fall nicht so das Thema ist, weil du hast es ja eben schon angesprochen, irgendwann geht es halt weiter, dann wird wieder gebrandrodet. Normalerweise kommt dann nachdem sich dann Sträucher angebaut haben, kommt das sogenannte Klimaxstadium. Das heißt, die Arten verändern sich gar nicht mehr so stark. Was schätzt du, wenn du mal überlegst, wie wäre es bei uns oder fast an den meisten Standorten ist es so, was würde sich da integrieren dann am Ende im Klimaxstadium?
Ich denke mal hochstämmige Bäume.
Genau, also wir haben dann eine Artenvielfalt, die sich aber nicht mehr so ändert. Ne? Wir haben quasi wie einen Wald in Deutschland und da, klar, durch die Klimakrise jetzt ist es natürlich schon so, dass sich das ändern kann, aber im Allgemeinen, wenn es sich ändert, dann ändert es sich sehr langsam. Das heißt, wir haben eine gewisse Anzahl an Arten, die sich integriert hat und das ändert sich auch nicht mehr so stark. Und wir haben natürlich die höchste Menge an Biomasse. Das Ganze kann dann aber kann mehrere Jahrhunderte dauern, bis es wirklich an diesem Punkt ist. Und da siedeln sich dann, wie du gesagt hast, Bäume an, so sogenannte K-Strategen. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied zwischen K- und R-Strategen kennst.
Nein, du kannst mir gerne erklären.
Genau. Also K-Strategen sind zum Beispiel Menschen auch. Das heißt, man hat wenige Nachkommen und kümmert sich aber sehr intensiv um jeden Nachkommen. Ne? Kennt das ja beim Mensch. Meistens ist es so, man kriegt ein oder vielleicht mal 2 Kinder, manchmal auch ein bisschen mehr, auf einmal. Und da setzt man aber sehr viel Zeit und Mühe rein, um das aufzuziehen. Und dann gibt es aber noch sogenannte R-Strategen. Was denkst du denn, was die anders machen?
Das ist wahrscheinlich, da geht wahrscheinlich Masse über Effort.
Genau, also da wird einfach
bis Tausende.
Vielleicht hat mal jemand von euch StarCraft gespielt, Zergs, einfach viel Masse rauspumpen. Genau, also es sind sehr viele Nachkommen und da wird dann zum Teil gar keine Arbeit reingesteckt nach der Geburt oder nach dem Legen. Kennst du da ein Beispiel für? Oder fällt dir irgendwas ein, was dazu passen würde?
Der Ahorn. Der Ahornbaum, da fliegen doch immer diese ganzen Ahornsamen überall durch die Gegend. Und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass der Baum sich darum kümmert. Und da fliegen also Tausende durch die Gegend.
Wir haben ja eben gesagt, das ist ein hochstämmiger. Ja, bei Pflanzen ist es natürlich ein bisschen schwer. Ich war jetzt eher im Tierreich. Das ist vielleicht Tierreich. Einfacher für dich zu bestimmen. Ja, einfacher also, zu bestimmen da.
Ich kann mir gut vorstellen, Amphibien, sowas wie Frösche, die dann Tausende oder Hunderte von Eiern legen.
Genau, richtig. Und die haben ja auch dann damit nichts mehr zu tun eigentlich. Ne? Also wenn die gelegt haben, dann tschüss. Dann leben sie ihres Lebens. Deshalb interessanter Unterschied, der jetzt hier auch ist. Aber wir schweifen ab, ich schweife ab. Jetzt haben wir die Sukzession so ein bisschen besprochen, ne, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also es integriert sich langsam so die natürliche Artenvielfalt wieder. Das Ganze braucht zum Teil viele hundert Jahre. Und bei unserem Milpa-System ist es aber so, dass wir, wenn es anfangen Bäume zu wachsen, dass es hier schon dazu kommt, dass wir wieder mit der Brandrodung weitermachen. Oder wie geht's weiter?
Ganz genau, richtig. Nach ein paar Jahren, wie gesagt, 8 Jahre, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, beginnt es dann wieder von vorne, wird wieder gerodet, liegen gelassen, abgebrannt, Asche in den Boden einarbeiten und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Und jetzt kann man hier dran schon erkennen, dass das Ganze, wenn wir das jetzt 8 Jahre liegen lassen und dann nur 2 Jahre benutzen können, wahrscheinlich sehr viel Platz benötigt, weil wir brauchen dann ja 8 Jahre lang anderen Platz, wo wir irgendwas anbauen können.
Jetzt bist du hier auch über die Brandrodung einfach so drüber gehopst. Warum machen wir denn eine Brandrodung überhaupt?
Ach so, ja. Natürlich, damit erst einmal die Vegetation weg ist, damit wir Platz haben. Und damit die Asche, die dann dort übrig bleibt, den Boden bedüngt. Dass wir da viele Nährstoffe drin haben, wo wir dann gut Sachen drauf anbauen können.
Für kurze Zeit. Aber warum macht man denn dann hier, also warum ist dann hier Brandrodung nicht so ein Ding? Weißt du, warum das hier weniger ist als in Mittelamerika?
Ich könnte raten. Ich habe mich nämlich genau dasselbe gefragt, wenn jetzt jemand das Milpa-System, wie es damals war, hier nachbauen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass hier einmal die Vegetation deutlich langsamer vonstatten geht und dass wir hier wahrscheinlich deutlich bessere Böden haben, weil die in den Tropen wahrscheinlich ausgelaugter sind, weil sobald da irgendwo Wasser auf den Boden kommt, dann sprießt ja alles, weil die immer eine wunderbare Sonneneinstrahlung und gute Temperaturen und sowas haben.
Genau, also bessere Böden ist natürlich immer im Hinblick auf, wir möchten da irgendein landwirtschaftliches System integrieren. Besser und schlechter aus der Sicht der Natur ist halt ein anderer Boden, der da ist. Aber wenn wir es aus der Sicht sehen, okay, wir wollen hier möglichst effektiv Pflanzen drauf anbauen, dann gibt es da schlechtere Böden, weil das meiste Gestein schon verwittert ist und wir sehr wenig Nährstoffe im Boden haben. Bei uns ist es so, dass ungefähr 80% der Nährstoffe im Boden sind und 20% der Nährstoffe in der Biomasse, also in den Bäumen und den Pflanzen, Tieren, die allgemein auf dem Boden leben. In den Tropen ist aber so, dass es andersrum sein kann. Das heißt, du hast nur 20% der Nährstoffe im Boden und 80% der Nährstoffe in den Pflanzen, die darauf wachsen. Und das heißt, du musst die Nährstoffe, die in den Pflanzen sind, irgendwie möglichst schnell in den Boden kriegen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich schneide die alle ab und lass sie verrotten, wenn da Bäume wachsen, das dauert halt extrem lange, bis du dann die Nährstoffe im Boden hast. Und deshalb ist hier die Möglichkeit, das Ganze einfach abzubrennen und dann einen großen Teil der Nährstoffe zu haben im Boden. Und du hast gesagt, wir brauchen auch den Platz, ist hier eine gute Möglichkeit. Jetzt ist es aber so, dass natürlich zum einen sterben bei der Brandrodung viele Tiere. Es ist aber auch so, dass, wenn du mal überlegst, Stickstoff ist ja unser wichtigster oder einer der wichtigsten Nährstoffe. Aber was glaubst du denn, wie viel Prozent von dem Stickstoff, der in der Pflanze ist, bleibt am Ende überhaupt übrig in der Asche?
Ja, ich kenne das ja von unseren Versuchen, wo wir Pflanzenkohle herstellen. Und man kann ja Pflanzenkohle aus allen möglichen Dingen herstellen. Und da kann man zum Beispiel auch Mist oder andere stickstoffhaltige Dinge verkohlen. Und am Ende bleibt kaum Stickstoff übrig, weil der sehr stark ausgegast wird. Also ich würde jetzt mal vermuten, wahrscheinlich recht wenig.
Genau, also natürlich ist es bei uns so, dass deutlich höhere Temperaturen und die komplette Biomasse in den Temperaturen verkohlt wird. ist es so, dass ungefähr 90% des Stickstoffs verloren geht und dann einfach in die Umwelt gepustet. Das Ganze ist natürlich auch sehr umweltschädlich. Auf kurze Sicht, auf lange Sicht ist es auch so, dass wenn es verrottet, es auch ein großer Teil als CO2 frei wird. Was wir aber auch noch haben, wenn wir jetzt bei dem Boden bleiben, ein weiteres Problem ist, dass der pH-Wert hier sehr niedrig ist. Also er liegt bei 5 oder drunter. Ist das sauer oder basisch?
Das ist ziemlich sauer.
Genau, das ist sehr sauer. Und durch die Asche, kennst du ja vielleicht auch von unseren Pflanzenkohleversuchen, wird dafür gesorgt, dass dieser pH-Wert wieder etwas angehoben wird. Vielleicht noch ganz kurz der Grund, warum diese Böden dort so, du hast es ausgelaugt sind, im Vergleich zu unseren, ist, dass hier die Niederschläge einfach extrem hoch sind. Ne? Du hast ja eben schon die Feuchtigkeit angesprochen. Ich weiß nicht, ob es bei dir in Costa Rica auch so war, dass es viele Niederschläge gab. Und außerdem ist es so, dass die Jahresmitteltemperatur sehr hoch ist. Das heißt, es kann dauerhaft irgendwas passieren im Boden. Und die Sonneneinstrahlung ist hoch, was ja auch die Verwitterung beeinflusst. Und das alles sind Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass es heute nahezu vollständig verwittert ist. Das heißt, dass keine Nährstoffe mehr nachkommen und deshalb ausschließlich in der Biomasse und im Humus im Boden vorhanden sind. So, das sind mal meine 50 Cent zur Brandrodung.
Ja, spannend. Jedes Mal, wenn ich hier weitermachen will, kommt der Franz mit irgendwas um die Ecke, das er noch zum Besten gibt.
Okay, erzähl ruhig weiter, aber ich habe noch eine Sache. Ja,
ja, ich war jetzt auch mit dem Lob am Ende eigentlich. Also,
mach ich weiter.
Okay. So,
Mit Lob, nur mit Lob, ne? Nur mit Lob.
Achso, nee, das ist zu Ende. Also, nachdem wir jetzt Brandrodung durch haben, wir haben jetzt Sukzession.
Warte, da habe ich noch was okay. Das habe ich ja gerade gesagt, ne? Also, da möchte ich noch was zu sagen. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, dass Brandrodung auch Nachteile hat, ne? Einmal sterben natürlich auch Tiere dadurch, wir haben eine hohe Belastung der Umwelt durch die Gase, die dabei entstehen. Was sind denn Alternativen zur Brandrodung, die du ja vielleicht auch aus Südamerika und von den Mayas kennst? Um den Boden zu verbessern.
Als ich in Costa Rica war, habe ich jetzt nicht so viel Nachhaltiges da gesehen.
Denk mal länger zurück, kennst du auch.
Ich würde wahrscheinlich vermuten, dass man einfach das ganze Zeugs da nicht verbrennt, sondern es als Mulch dort auf der Fläche lässt und zu Biomasse werden lässt.
Das ist eine Möglichkeit, aber was kennst du noch von den Mayern, Boden verbessern?
Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber ich glaube, das waren nicht die Mayas. Möchtest du auf Pflanzenkohle hinaus, auf Terra Preta?
Ja, aber das haben die doch auch genutzt.
Ich habe nämlich extra nachgeguckt und die Terra Preta-Gebiete, die sind wohl in Südamerika, also wirklich unten da Amazonasgebiet. Und die Ursprünge von dem Milpa-System, die sind eher in Mexiko, also weiter oben in Mittelamerika.
Aber es ging jetzt um die Maya, nicht ums Milpa-System.
Naja gut, vielleicht haben sich die Mayas auch ein bisschen nach unten ausgebreitet. So tief bin ich in deren Geschichte jetzt auch nicht eingestiegen. Weil ich habe nämlich auch geguckt, ob es zumindest, ist egal. Ja gut, jetzt habe ich angesprochen.
Erzähl ruhig.
Ob es auch Vorfälle gab, wo das Milpa-System auf Terra Preta angewendet wurde. Und ich habe jetzt nichts dazu gefunden. Aber was ich gefunden habe, das wäre eigentlich mein Schlusssatz gewesen, jetzt habe ich ihn trotzdem schon mal raus, war vom Ithaca-Institut. Das hat nämlich gesagt, dass Milpa auf Terra Preta könnte auch für uns zum Schlüssel für die Entwicklung von zukunftsfähigen städtischen Ballungsräumen werden. Eben weil es die Vorteile von dem Milpa-System, von dieser Bepflanzungsart, die sehr effizient sind, mit den Vorteilen der Terra Preta, die wir, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen müssen, weil wir schon so oft darüber geredet haben, kombiniert.
Also ich schlussfolge darauf, dass das Ithaca-Institut bei uns Brandrodung und die religiösen Zeremonien, die auch dazu zählen, bei uns auch einführen möchte.
Nein. Wahrscheinlich meinen sie einfach nur die drei Schwestern.
Ja, wie sagt man, so ein falscher Freund. Ist nämlich nicht das Gleiche, wie wir jetzt gelernt haben.
Ja, richtig.
Genau, das war zu meiner Brandrodung. Ich weiß nicht, ob du noch was sonst zu dem Ablauf des gesamten Systems hast.
Nö, ich hätte noch ein bisschen Senf, den ich dazugeben möchte, gerne.
Senf ist immer gut.
Und zwar, habe ich es gerade angeteasert, das braucht viel Fläche, wenn wir jetzt einfach 10 Jahre das Feld brach liegen lassen. Das ist auch einer der Gründe, warum es heutzutage nicht mehr so verbreitet ist. Weil als die Spanier dann dort aufgetaucht sind und angefangen wurde, jeder hat nur sein kleines Fältchen und Ländchen, womit er sich versorgen muss, dann konnte man das nicht mehr machen. Man hatte nicht mehr genügend Platz, um das Milpa-System mit der Sukzessionszeit durchzuführen. Und man hat angefangen, mehr und mehr einfach periodisch, also kontinuierlich auf derselben Fläche anzubauen. Und dann genau diesen Nachteil, den du auch umschrieben hattest, ausgeglichen dadurch, dass man dann nachgedüngt hat. Mit Tierdung, mit Asche vom Herd, aber inzwischen auch mit mineralischen Düngern. Und das hat dann dazu gesorgt, dass man halt kontinuierlich Sachen anbaut, wie man das ja auch bei uns hier in unseren Breitengraden machen kann.
Du hast eben, auch genickt, als ich gefragt hatte, ob es bei dir auch in Costa Rica so viel geregnet hatte.
Richtig.
Oder ob es so feucht war.
Übrigens,
lass mich vielleicht noch gerade zu Ende sagen, was ich sagen wollte. Dann ist es aber ja auch so, dass wenn ich mineralisch dünge, dass die Auswaschung noch höher ist. Das heißt, ich hab ja weniger Humus im Boden und mehr Niederschlag. Das heißt ja, dass die Auswaschung extrem hoch sein muss bei mineralischen Düngern.
Vermutlich auch mal. Aber die haben da ja, die nehmen es, glaube ich, damit nicht so genau. Und auch mit den Pestiziden nehmen sie es auch nicht so genau. Da gibt es keine EU-Regularien, an die sich da gehalten wird. Aber bezüglich Niederschlag war ich auch erstaunt. Ich war auch dort zu einer Zeit, offiziell zu einer Regenzeit. Und es hat zwar, ich glaube, einmal am Tag geregnet und dann auch relativ stark. Oder alle zwei Tage geregnet manchmal. Aber nicht für lange, nur für so ein paar Stunden, eine Stunde, zwei oder sowas. Und dann war wieder Sonnenschein. Und wenn ich daran denke, ich habe zu der Zeit in Holland gewohnt, aber hier in Deutschland es ist es genauso im Winter. Es ist einfach die ganze Zeit grau und nieselt. Und im Regenwetter, in der Regensaison in Costa Rica, hat es weniger oft geregnet als in Holland. Und das fand ich sehr demotivierend, als ich dann zurück musste.
Wie ist denn der Niederschlag? Ist der da höher oder niedriger, wenn du jetzt in Millimetern?
Ich meine, der ist höher. Also der Regen dort ist auch sehr kräftig. Also du kommst dann schon, dann prasselt es halt schon heftig. Wenn man da kein Dach über dem Kopf hat, dann ist man auch in Windeseile kletschnass. Und das sieht man auch an der Vegetation. Also es hat alles richtig große Blätter und sehr viele Feuchtigkeits-Mikroklimazonen. Also zwischen Wurzeln
haben sich dann... Ich sehe gerade, wollte gucken, wie viel Millimeter Niederschlag die im Jahr haben in Costa Rica. Und trockene Tage, was schätzt du, wie viele trockene Tage gibt es im Jahr?
Uff.
Also jetzt ist so ein Durchschnittswert.
100?
46. Aber jeder Zweite kommt nicht ganz hin.
Dann war es vielleicht doch jeder Tag. Aber dann ist es halt dann irgendwann nachts zum Beispiel. Oder wie gesagt, oder wenn es dann mittags, dann regnet es halt für eine Stunde oder zwei. Und dann auch scheint halt wieder die Sonne. es gibt da keine grauen Tage. Naja, genug davon. Ich würde gerne noch mal auf etwas, was wir jetzt auch die ganze Zeit angemerkt haben. Milpa-System ist nicht gleich die drei Schwestern. Wir haben ja jetzt schon gezeigt, und da steckt noch viel mehr hinter, nämlich die Anbaumethode steckt auch mit dahinter und die ganze Kultur und sowas. Aber man kann auch ein Milpa-System anbauen, ohne dass man Mais, Bohnen und Kürbis zusammenpflanzt.
Okay.
Da schmeißt er die Augenbrauen nach oben. Und zwar, genau, Mais, Kürbis und Bohnen, das sind die stereotypischen Pflanzen, die wahrscheinlich auch am meisten in Kombination angepflanzt wurden. Und ich habe schon am Anfang gesagt, es dreht sich alles um den Mais. Der Mais ist immer da. Der Mais muss immer da sein. Das ist der Kern des Ganzen. Dazu braucht man eine Leguminose, das muss nicht unbedingt auch eine Bohne sein, und irgendeinen großblättrigen Starkzehrer. Ich habe zum Beispiel auch davon gelesen, dass man, gab es einen Artikel, dass man Kartoffeln statt Kürbis nehmen kann. Irgendwo stand auch, ein Mensch aus dem Jahre 1491 hat beschrieben, dass dort auch Avocados, Amaranth, Melonen und Süßkartoffeln angebaut wurden. Wobei ich mir okay. Bei Avocados frage, ich meine, die brauchen ja eine Weile, bis die Bäume da stehen.
Ja, aber vielleicht, also ich glaube, man kann es sich auch nicht so fest vorstellen, ne? Darf es sich nicht so vorstellen, als ob die, okay, ich habe ein System, was einfach nur jedes Jahr neu produzieren muss. Weil ich habe auch gelesen, dass es ja nicht nur dieses Milpa-System gab, sondern auch ein anderes. Und zwar hieß das Huerto Chardin. Chardin. Und das ist ja irgendwie so übersetzt sich zumindest als Obstgarten. Ich habe leider nicht viel dazu gefunden. Das heißt ja auch, dass sie irgendwas Mehrjähriges da vielleicht noch hatten. Und das zusammen mit dem Milpa-System war das Grundgerüst der Landwirtschaft der Maya. Das heißt also, dass es eben nicht nur dieses mit einjährigen Pflanzen dieses System gab, sondern auch vielleicht irgendwie so Bäume, die sie nicht nur gewachsen lassen haben, um sie nachher wieder abzubrennen.
Genau, und ich kann mir gut vorstellen, dass dazwischen halt auch noch einiges passiert sein kann. Also zum Beispiel Chilis haben die auch angebaut. Und Chilis und ein paar andere Kräuter kann man auch in das Milpa-System integrieren. Ich habe jetzt aber wenig spezifische Kräuternamen gefunden. Da wurde immer nur als, ja, Kräuter oder Chilis angesprochen. Also das Milpa-System ist es eher wie so ein Baukasten, wo man gucken muss, was für Klötzchen damit reinpassen. Aber wenn die Klötzchen damit reinpassen, dann funktioniert das wunderbar. Würdest du, na gut, jetzt hast du schon gesagt, ne, hier in den Gegenden lohnt es sich gar nicht. Würdest du, wenn du in Südamerika wohnen würdest, dort eine Landwirtschaft aufbaust oder dich selbst versorgen würdest, würdest du das ausprobieren, das Milpa-System mit Brandrodung?
Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist natürlich die Krux da, ne, dass wenn du sagst, okay, ich will den Humusaufbau fördern, der wird halt unglaublich schnell da umgesetzt. Also du kannst ja, musst ja da, weiß ich nicht, wie viel Biomasse reinballern, damit du da wirklich humosen Oberboden kriegst. Ich würde es mit Pflanzenkohle halt versuchen. Ne? Also wir haben ja jetzt gelernt, es war weiter im Süden, die Terra Preta, in Südamerika, aber trotzdem würde ich das, glaube ich, damit versuchen, eher was Langfristiges aufzubauen, wo keine Brandrodung mit integriert ist und jedes Jahr woanders hin. Was jetzt auch klingt, als ob es viel karges, braches Land wäre. Von diesem Kreislaufsystem sind 2/3 Wald immer. Also das heißt, wir haben auch viele Teile davon sind Wald von diesem ganzen System, was natürlich gut ist. Aber ich hätte das, glaube ich, lieber, dass ich ein festes Feld habe, wo ich drauf arbeite, was ich dauerhaft verbessere und irgendwann vielleicht einen Boden hinkriege. Keine Ahnung, wie schwer das da ist. Würde mich unter den Fingern, juckt es mich, das mal auszuprobieren. Vielleicht haben wir irgendwo Zuhörende in Mittel-Südamerika. Aber ansonsten würde ich es, glaube ich, darauf beschränken.
Genau. Ich würde mir jetzt denken von meinem jetzigen Standpunkt, dass ich einfach viel auch mit Mulch arbeiten würde. Aber ich glaube, gerade in den Regionen hat man wahrscheinlich auch größere Probleme mit Pflanzenkrankheiten. Und wenn man nicht jetzt durch das Mulch, was ich dort aufbringe, Pflanzenkrankheiten weiter in dem Boden behalte, besonders wenn ich mehrmals dasselbe anpflanze, weiß ich nicht, ob das dann schnell zum Problem werden kann. Ja, aber genau, und wenn es die Problematik ist, dass wir nicht genügend Nährstoffe haben, dann würde ich eher versuchen, Nährstoffe von außen zu holen. Also sei es jetzt durch Tierhaltung, sei es ein Tiermist, ne, den wir machen, oder Pflanzenjauchen, habe ich noch nie irgendwas davon gehört, dass das in den Tropen da angewendet wird. Würde mich mal interessieren, ob es dann einen großen Mehrwert hätte und sowas. Ne? Oder halt, wie im Amazonasgebiet damals die Terra Preta hergestellt wurde, einfach den ganzen menschlichen Unrat mit allen möglichen Tonscherben dann aufs Feld tragen.
Wenn es funktioniert, kann man eigentlich nichts sagen.
Ganz genau. Ich habe in einem Podcast gehört demnächst, dass wohl ein Mensch so viel Nährstoffe als Unrat, als Fäkalien produziert, wie er auch braucht an Nahrungsmitteln.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du das geschlussfolgert hast von dem, was ich gesagt habe, weil war nicht das, was ich gesagt habe, was du jetzt hier draus ziehst.
Was hast du denn nochmal gesagt?
Ich habe gesagt, wie viel Nahrung, ich glaube 1:1, man kann aus einem Kilo Menschenmist kann man 1 Kilo Nahrung ziehen. Und daraus hast du richtig dann geschlussfolgert, dass ich genauso viel Mist produziere, wie ich nachher esse. Also das hast du dir falsch gemerkt. Richtig. So gut hörst du mir also zu. Merkt er sich nur, was er selber gesagt hat?
Ich erinnere mich, ich hatte die Frage aufgeworfen, ob sich ein Mensch nur durch seine Fäkalien dann. Naja, lassen wir es lieber. Aber immerhin ist es
aufgefallen. Für den Podcast informiert er sich besser. Für die normalen Artikel informiert er sich besser.
Sehr gut, sehr gut. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne über das Milpa-System loswerden würdest?
Nö, ich glaube, wir haben alles dazu erzählt. Natürlich gibt es noch viel mehr, gerade so zu den einzelnen Schritten. Ne? Brandrodung hat noch viel größere, viel mehr Auswirkungen sicher. Sukzession finde ich super spannend, da könnte man noch viel drüber erzählen. Und über die 3 Schwestern haben wir extra einen Ratgeber. Ich habe extra einen Ratgeberartikel geschrieben, da könnt ihr das auch nochmal nachlesen.
Ganz genau. Einfach auf keep-it-grün.de, da gibt es alles nachzulesen, was ihr lesen möchtet. Wenn ihr uns euer Feedback, Anregungen für zukünftige Themen oder sonstiges zukommen lassen wollt, könnt ihr das gerne tun. Dann mit einer E-Mail zum Beispiel zu podcast@keep-it-grün.de oder auf Instagram, da antwortet der Franz immer sehr gerne. Damit würde ich sagen, schließen wir diese Folge. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Und dann freue ich mich auf die nächste Woche, wo wir uns vielleicht schon ein Thema überlegt hatten. Wollen wir das mit der Molissen-Folge machen?
Ja, jetzt hast du es ja gesagt.
Jetzt habe ich es angeteasert, genau.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Richtig, das wollte ich damit erreichen. Also, das Permakultur Designers Manual Buch wird ein Kapitel weitergelesen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Dann würde ich sagen, hier, eine schöne Woche euch noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.